Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Heute im Widerhall Eva Grubinger. Die Salzburger Künstlerin hat 2 Denkmäler als Beitrag zur Erinnerungskultur im öffentlichen Raum entworfen. Wir haben sie zu einem Gespräch getroffen. Hallo und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Bastian Mateka. Ende April wurden im Salzkammergut 2 Denkmäler eingeweiht als Beitrag zur Erinnerungskultur im öffentlichen Raum. In Ebensee erinnert ein Denkmal an die im Nationalsozialismus ermordeten Ebenseerinnen und Ebenseer. In Bad Ischl erinnert ein Denkmal an die Widerstandskämpferin Resi Pesendorfer. Errichtet ist es an dem ebenfalls nach ihr benannten Platz im Kurpark Bad Ischl. Beide Denkmäler sind von der Künstlerin Eva Grubinger konzipiert. Im Studiogespräch mit Jörg Stöger erläutert sie ihre Herangehensweise und ihre Intentionen und spricht generell über unterschiedliche Positionen der Erinnerungskultur und ihre Erfahrungen damit. Vor einigen Jahren realisierte sie bereits ein Objekt in Bad Aussee, das sich auf das Versteck der Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer im Salzkammergut, dem Igel, bezog.
Ja, es freut mich, die Künstlerin Eva Grubinger bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Danke, dass Sie das Freie Radio Salzkammergut besuchen.
Ja, auch. Bedanke mich ebenso. Hallo.
Sie sind im Salzkammergut, weil heute und morgen 2 Denkmäler in Ebensee und Bad Ischl eingeweiht werden. Beides sind Ihre Objekte. Die 2 Projekte hängen aber gar nicht ganz unmittelbar zusammen. Es waren 2 unabhängige Einreichungen, glaube ich. Wie hat sich denn diese Gleichzeitigkeit entwickelt?
Also das war wahrscheinlich rein zufällig, aber hat sich dann eigentlich so ganz gut gefügt, dass ich das sozusagen alles in einem Aufwasch sozusagen parallel abhandeln konnte, weil ich wohne ja, ich bin zwar, meine Familie ist aus dem Salzkammergut, aus dem Salzburger Teil vom Salzkammergut ursprünglich, und ich bin in Salzburg aufgewachsen, aber ich lebe zurzeit oder eigentlich schon seit langer Zeit eben in Berlin. Also ist nicht der nächste Weg. Von dem her war das eigentlich ganz praktisch. Wie man jetzt in Bad Ischl auf mich gekommen ist, weiß ich nicht. Also das war ja ein Wettbewerb, ein kleiner, genauso wie der andere, die andere Skulptur in Ebensee ist auch aus einem kleinen geladenen Wettbewerb hervorgegangen. Aber da weiß ich natürlich, da hat mich der Herr Wolfgang Quatemba eingeladen, der mich eben schon vorher gekannt hat. Und zwar aus einem Projekt, was ich vor 10 Jahren initiiert gehabt habe, das Projekt Politische Landschaft im Ausseerland. Und da haben wir ihm, also das war in Zusammenarbeit dann mit dem Museum Joanneum in Graz, mit dem Institut für Kunst im öffentlichen Raum, wo es eben um die Widerborstigkeit und den Widerstand im Ausseerland gegangen ist und eben um politische Ereignisse, die sich eben in der Zeit des Nationalsozialismus hier in der Gegend abgespielt haben, die eben bis heute normativ wirksam sind. Und auf die bin ich zufälligerweise schon vor 17, 18 Jahren gestoßen im Zuge von einer Recherche für ein ganz anderes Projekt, was auch so ein eingeladener Wettbewerb war, witzigerweise, weil das ist eigentlich nicht meine Haupttätigkeit. Also ich bin freie Künstlerin und ich mache eigentlich nicht so oft solche Wettbewerbe, aber im Zuge eines solchen eingeladenen Wettbewerbs in Hallein habe ich eben recherchiert und bin dann auf die Biografie von Agnes Primučić gestoßen, eine Zeitgenossin von Resi Pesendorfer, die jetzt eben in Bad Ischl geehrt wird. Die beiden kannten sich, und weil sie eben beide Kommunistinnen waren und beide eigentlich sehr arme Frauen, Arbeiterinnen, die aber eben unter den härtesten Bedingungen anderen Menschen geholfen haben und eine wahnsinnige Zivilcourage an den Tag gelegt hat. Und das hat mich eben wahnsinnig beeindruckt. Und ich habe damals eben vorgeschlagen, ein Denkmal für diese Agnes Primučić an diesem Ort, weil das eben genau zwischen ihrer Arbeitsstelle, nämlich das war damals eine Zigarrenfabrik, und ihrem Wohnort, wo eben wo sie immer hin und her gelaufen ist, wäre eigentlich sozusagen prädestiniert dafür gewesen, an sie zu erinnern. Und also ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich erwähne es kurz, weil es auch, wie ich finde, interessant ist und auch hier mit in Verbindung steht. Also die hat bei Kriegsende 23 Männern, die in einem Außenlager von Dachau, was eben in Adnet bei Herlein ein Steinbruch gewesen ist, das Leben gerettet. Also der Aufseher dort, der wollte die alle liquidieren, diese Männer. Und sie hat denen das Leben gerettet, indem sie ihren ganzen Mut zusammengenommen hat und quasi dorthin gegangen ist und gesagt hat, er soll ihr die Gefangenen ausliefern. Ja, und dass sie eben, wenn er sie umbringt, dafür sorgt, dass er da zur Rechenschaft gezogen wird und wenn er, also dass das von Vorteil für ihn ist, wenn er die jetzt ziehen lässt. Und dann stand sie mit 23 Männern da, die hatte ja selber nichts, aber sie hat alles organisiert und sie hat eben auch einem Menschen schon vorher zur Flucht verholfen aus diesem Adneter Außenlager dieses KZs, nämlich dem Sepp Plieseis. Das war eben auch ein Mann aus dem Salzkammergut, ein Spanienkämpfer, der dann dort interniert war. Und da war eben wiederum die Resi Besendorfer aktiv daran beteiligt. Sie hat das alles organisiert, diese Befreiung, und gemanagt und auch Verstecke organisiert, Lebensmittel organisiert und so weiter. Also ohne die Resi Besendorfer, die eben heute jetzt, also oder morgen in Bad Ischl, dann, wo die Einweihung von diesem Denkmal für sie ist. Also die waren Kolleginnen und die, und ohne die wäre das alles auch nicht möglich gewesen. Naja, und damals war das halt so, dass ich das dann vorgeschlagen habe, da den Gemeinderat. Also das ist ja leider immer das Problem bei diesen Dingen, bei Kunst im öffentlichen Raum, dass da wahnsinnig viele Leute immer mitreden und jeder weiß Bescheid, so unter Anführungszeichen. Naja, und da waren halt dann... Also da war einfach ein Aufschrei, weil es eigentlich nicht um das, weil die haben nur die Kommunistin gesehen in der Agnes Primučić, was ich jetzt finde, ich auch kein Vergehen ist, in der Zeit Kommunist gewesen oder Kommunistin gewesen zu sein. Aber darauf kam es mir überhaupt nicht drauf an. Ich fand eigentlich das Interessante, dass sie eben, oder hauptsächlich das Interessante, dass sie eben diese Zivilcourage besessen hat und dass sie eben, dass sie einfach ein Vorbild ist für auch für unsere Zeit, in der wir uns ja, genauso eben wie die Resi Besendorfer auch, weil wir uns ja, ich frage mich das auch oft, mache ich eigentlich genug oder was kann ich als Einzelner bewirken überhaupt? Ja, also man fühlt sich ja oft selber so als Einzelperson sehr ohnmächtig den politischen oder gesellschaftspolitischen Entwicklungen gegenüber. Und ich finde, dass diese Frauen eben als große Vorbilder gelten können und eigentlich immer zu kurz gekommen sind in der Geschichte. Die Männer haben das immer besser verstanden, sich sozusagen in Szene zu setzen oder dafür zu sorgen, dass sie mehr gewürdigt werden für ihre Achievements, ja, für ihre Errungenschaften. Aber die Frauen, ohne die das aber alles oft nicht möglich wäre, die sind dann eigentlich so ins Hintertreffen und ins Vergessen geraten. Und ja, und das wollte ich eigentlich damals schon ändern und ist mir damals nicht gelungen. Und deswegen freut es mich jetzt eben, dass es mir jetzt hier gelungen ist, eben der Resi Besendorfer jetzt hier sozusagen ein Denkmal zu setzen.
Erinnerungskultur an die Opfer des Nationalsozialismus und auch an die Widerstandskämpferinnen in dem Fall vermehrt. Resi Besendorfer, morgen ist also diese Einweihung ihres von Ihnen gestalteten Denkmals in Bad Ischl, auf einem Platz, der mittlerweile auch Ihren Namen trägt, im Kurpark Bad Ischl. Ein freibleibender Sockel, an dem ein Fahrrad lehnt. Ein Denkmal, das ja in mehrfacher Hinsicht der Person Resi Pesendorfers Rechnung trägt. Warum?
Ja, also wenn man also ein Denkmal macht oder auch eine Skulptur, sage ich mal, grundsätzlich im öffentlichen Raum, schaut man sich erstmal um, wo bin ich da überhaupt, ja, also und was passt überhaupt für einen bestimmten Ort. Und mir war der Kurpark in Bad Ischl natürlich schon bekannt, aber ich habe ihn mir dann natürlich trotzdem noch einmal angeschaut und wer ihn kennt, der weiß ja, dass es da allerhand historische Denkmäler gibt, also hauptsächlich eben in Form von Sockeln, wo dann eben Bronzebüsten von Operettenkomponisten beispielsweise drauf sind. Und und natürlich dann diese Blumenbeete, die auch wahnsinnig schön sind, und dieser schöne Kurpavillon und der Musikpavillon und die ganzen Bänke, die sich dort befinden. Und naja, und dann muss man natürlich auch schauen, wie ist das Budget, wie groß soll das Ganze werden, wie groß kann es überhaupt werden. Also diese ganzen Dinge fließen erstmal ein. Und ich habe mich halt dann dafür entschieden, etwas zu machen, was sich da sozusagen sehr gut eingliedert oder fast einpasst, weil ich das halt angemessen finde, so auch fand, wie sich die Resi Pesendorfer auch selber verhalten hat in ihrer Agitation oder in dem, was sie gemacht hat. Sie war ja wie eine Geheimagentin, die sie sozusagen kamoufliert hat. Also sie hat ja alles in der Öffentlichkeit, also sie hat ja alles unter den Augen der Nationalsozialisten gemacht, sich aber nie erwischen lassen. Also sie hat sozusagen sich unsichtbar gemacht, aber ohne unsichtbar zu sein. Ja, sie ist und so war jetzt auch meine Herangehensweise an dieses Denkmal, dass es jetzt kein Bruch sein sollte oder irgendwie schreien sollte nach Aufmerksamkeit, sondern eher so beiläufig, oder dass man eben dass man es eigentlich so beiläufig wahrnimmt. Ja, und also ich habe erstmal diesen Steinsockel dorthin gesetzt, also diese Säule, das Podest. Da gibt es ja auch in der Kunstgeschichte eine lange, oder in der Bildhauereigeschichte, also eine lange Tradition oder einen Diskurs auch um das Thema Sockel, ja, weil die moderne Kunst benutzt eigentlich keine Sockeln mehr, oder seit Rodin, die Bürger von Calais, ne, kommt die Skulptur auf den Boden. Aber ich wollte das eben auch so einen Sockel machen, wie die, also in historisierender Art, also der ist auch bildhauerisch so gemacht, so gestockt nennt man das, also mit so einer Struktur, also handwerklich, so wie man das auch früher gemacht hat. Und in menschlichem Größe, also 1,70, also ungefähr wie eine Frau, so wie meine Größe. Und dieser Sockel bleibt aber leer, und zwar, weil eben die Resi Pesendorfer selber von sich auch gesagt hat, sie hat das nicht gemacht, damit sie dann auf einen Sockel gehoben wird oder damit sie dann einen Posten bekommt oder irgendwie geehrt wird, sondern sie musste es einfach machen. Ja, es musste eben getan werden, und deswegen hat sie es eben gemacht. Und ihr Hauptwerkzeug war eigentlich ihr Fahrrad. Mit dem hat sie eben die Dinge, die sie organisiert hat, also ob das jetzt Lebensmittel waren hauptsächlich, die sie dann Leuten gebracht hat, die sie eben auch, für die sie auch Verstecke organisiert hat, und damit die eben durchkommen, ja. Das hat sie im Fahrrad transportiert, also zum Beispiel hat sie dann eben oben drüber Bettwäsche oder Blumen oder irgendwas drüber gemacht, und unten war dann eben das Fleisch oder was sie eben, das Mehl oder was sie halt eben transportiert hat. Und das war ja auch eine große, schwere Arbeit, weil das war zu der Zeit auch gar nicht einfach. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls hat sie mit ihrem Fahrrad all das, was sie machen musste, sie hat auch Waffen und Munition geschmuggelt, also sie hat sie das alles auf ihrem Fahrrad erledigt, oder ihre Kurierdienste oder ihre geheimen Treffen, die sie hatte. Und deswegen lehnt ein Fahrrad, also ein abstrahiertes Fahrrad aus Messing, Das scheint jetzt noch wie das Gold, weil es ganz neu ist, aber das wird dann mit der Zeit altern, so ähnlich wie Bronze und dann eher so einen bräunlichen Charakter haben. Aber das lehnt da so ganz nonchalant an dieser Säule dran. Ja? Und so als ob sie jetzt einfach nur kurz mal sich mit irgendjemandem im Kurpark trifft, ja, vielleicht geheim ein kleines Treffen, wo irgendwas zu besprechen ist. Und als ob sie eigentlich noch unter uns wäre, am Leben wäre. Und wenn man da vorbeigeht, denkt man vielleicht erstmal im ersten Moment, es wäre ein ganz normales Fahrrad. Und im zweiten Moment sieht man erst, dass es ja gar kein Fahrrad ist, sondern eine Skulptur. Und vorne dran ist eine Transportkiste, also auf der Lenkstange von dieser Skulptur. Und die wird jetzt eben auch mit Blumen bepflanzt werden, passend zu den Beeten herum. Was natürlich auch ein bisschen so ein Augenzwinkern ist, weil es gibt ja diese fast ein bisschen kitschigen Räder, die eben, keine Profigärtner, aber oft die nehmen dann Fahrräder her und bepflanzen die dann so mit Blumen, also fast ein bisschen kitschig, aber in ihrem Fall passt das eigentlich ganz gut. Ja, also diese Tarnung, das wird dann eben bepflanzt, dieses Fahrrad, und auf der Rückseite von der Säule ist eben auch eine Tafel angebracht, auf der steht ihr Name und ihre Daten, ihr Geburtsdatum und ihr Sterbedatum und auch ein Zitat von ihr, nämlich: immer wenn es gefährlich wurde, haben sie mich geholt. Und als Titel habe ich ihr den Titel Passionaria des Salzkammerguts gegeben. Also das hört sich ja ein bisschen an, so wie Impresario, Passionaria. Also das heißt eigentlich Passionsblume auf Spanisch, und das war eben der Spitzname einer bekannten Widerstandskämpferin aus dem Spanischen Bürgerkrieg, die eben auch die Passionaria, die eben diesen berühmten Slogan oder Kampfbegriff oder wie man sagt, non passaran, sie werden nicht durchkommen, geprägt hat.
Das Denkmal für Resi Pesendorfer, eingebettet auch in einen größeren Prozess, in dem es um die Sichtbarmachung von Frauen im öffentlichen Raum geht, in dem Fall auch von Widerstandskämpferinnen. Kommen wir zu dem Denkmal in Ebensee. Dort wird mit diesem Denkmal an Menschen erinnert, die im Konzentrationslager umgekommen sind, und zwar Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes selbst. Ein Objekt, das sich an ein bekanntes Geschicklichkeitsspiel anlehnt. Was waren da Ihre Intentionen?
Ja, also dieses Denkmal in Ebensee, da geht es eben darum, 25 Ebenseer Bürger zu ehren oder an sie zu erinnern, die eben Opfer der Nationalsozialisten geworden sind. Und zwar eben nicht Opfer des Konzentrationslagers in Ebensee, sondern die eigenen Leute. Und da gab es eben im Vorfeld eine historische Recherche dazu. Und diese 25 Namen sind eben da ermittelt worden. Es handelt sich dabei eben um zum Beispiel das Apotheker-Ehepaar, das Jüdische aus Ebensee, aber auch um Euthanasieopfer, also behinderte Menschen, die eben dann zum Beispiel in Hartheim umgebracht worden sind, aber einfach auch andere Nazi-Gegner, die halt nicht mitmachen wollten. Und aber auch Kleinkriminelle, interessanterweise. Wurden ja auch andere Leute umgebracht in der Nazi-Zeit, die vielleicht gar nicht so politisch motiviert waren im engeren Sinne, aber die einfach auch nicht gepasst haben. Ja. Also, und so sind diese 25 Namen zustande gekommen. Und ja, und für mich war das dann eigentlich klar, dass, also natürlich ist es ein Denkmal, was diese Menschen ehren soll, aber es geht natürlich auch um die Gegenwart, weil, also ich glaube halt, dass diese Ereignisse von damals natürlich bis heute nachwirken. Ja. Wir haben ja jetzt auch einen Rechtsruck. Es wird verlangt, dass wir Leute aus unserer Gesellschaft eliminieren oder ausgrenzen. Und die Fronten verhärten sich wieder. Man kann das ja feststellen. Ja, also ich glaube halt, also auch ich war ja schon früher auch mal in Ebensee und mich hat das halt fasziniert, kann ich jetzt nicht sagen, aber auch ein bisschen schockiert, ja, also wie man weiterleben kann, wenn man so neben einem KZ lebt oder eben auch direkt dort, wo früher das KZ war, auf der Infrastruktur, auf der Kanalisation, also diese, wo früher die Baracken waren, das wurde dann ja nach dem Krieg einfach parzelliert und da wurden dann Einfamilienhäuser gebaut mit Jägerzaun drumherum. Wie geht das eigentlich? Ja, wie kann man da einfach dann normal weiterleben? Und mir ist natürlich bewusst, dass das damals eine andere Zeit war. Die Leute waren arm, das waren auch Flüchtlinge, die vielleicht irgendwo aus dem Sudetenland oder sonst wo, aus dem Banat oder ich weiß nicht, wo die hergekommen sind, die sich dann da niedergelassen haben. Aber für mich ist das eigentlich unvorstellbar. Ja, und ich glaube auch zumindest, dass sensitive Menschen, dass da was zurückbleibt. Also auch bei denen, die jetzt keine Opfer gewesen sind im engeren Sinn. Also die Leute, die Überlebenden, die überlebt haben, die vielleicht auch mitgelaufen sind, die eben gesagt haben, ja, was soll ich denn machen? Ich habe doch Kinder, ich kann jetzt nichts riskieren. Oder die müssen ja dann irgendwie weiterleben. Ja, und mit dieser Schuld auch. Und ich glaube, nach dem Krieg wollte man einfach nichts mehr wissen und hat so getan, als ob nichts wäre. Aber ich bin halt der Meinung, dass, und das ist ja auch wissenschaftlich mittlerweile nachgewiesen, dass es, das kann sich auch übertragen noch auf die nächsten Generationen, dass da eben schon was sich verändert. Ja. Und das war eigentlich der Grundgedanke für den Entwurf, also dass man auch, auch das mit einzubeziehen, die Leute, die übrig bleiben oder was das eben bewirkt, wenn man eben Leute entnimmt sozusagen aus einer Gesellschaft oder so wie wenn man sich eben wenn man einen Arm oder ein Gliedmaßen verliert, dann hat man auch einen Phantomschmerz oder so. Man denkt, der Arm ist noch da, wer ist eben nicht mehr da? Ja, also da passiert ja auch etwas. Und ich wollte jetzt auch nicht so was Dramatisches machen, sondern etwas aus der Gegenwart, was jeder sofort, wo sich viele Leute, also wo man nichts erklären muss, was Wiedererkennbares. Und da habe ich mir eben dieses Spiel Jenga oder dieses Prinzip dieses Spiels, sagen wir mal so, also das ist ein Turm, den man baut und immer drei Klötzchen und dann versetzt wieder drei Klötzchen, bis ein Turm entsteht. Und man muss eben immer ein Element herausziehen, einen Stein. Und gleichzeitig aber muss der Sturm stehen bleiben. Also es ist ein Paradox, ja, weil man schwächt die Struktur, man schwächt diesen Turm. Und Verlierer ist der den Turm zum Einsturz bringt. Ja, also und so einen Turm gibt es dort auch jetzt in dem Denkmal, also ein bisschen auch wieder in menschlicher Größe, so 1,70. Also es hat immer das menschliche Maß, also das ist den beiden Denkmälern sozusagen gemeinsam. Es schaut auch ein bisschen so aus wie ein Mensch, also es ist abstrakt, aber natürlich sind diese Steine so angeordnet, dass man vielleicht auch eine menschliche Figur herauslesen könnte. Und also diese herausgezogenen Steine, also man sieht schon, dass diese Struktur geschwächt wird, weil die Steine verschieben sich ja dann dadurch, ja, und werden immer instabiler, ja, und eben die herausgezogenen Steine, die haben eben eingemeißelt die Namen der Opfer und die liegen halt um diese instabile Säule sozusagen herum. Und interessant ist eben auch, dass die Namen, das sind ja Namen, die es auch heute noch gibt, also zum Beispiel Lahnsteiner, das ist ja ein Name, der dort auftaucht, ich kenne auch eine Eva Lahnsteiner persönlich, die auch aus Ebensee kommt, die lebt in Wien, aber ihre Familie ist noch dort. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie da mit dieser Person Lahnsteiner, die jetzt in dem Denkmal ist, verwandt ist, aber es sind geläufige Namen oder Ahammer oder Leudl, also man kennt diese Namen. Und also ich glaube, dass man dann auch denkt, ja, das könnte ja vielleicht auch ich sein. Und das ist irgendwie das, was mir persönlich auch ein Anliegen ist, weil, also seit ich eigentlich lesen kann, habe ich mich immer gefragt, wie konnte das überhaupt passieren? Also dieser Nationalsozialismus, wie ist das überhaupt möglich gewesen? Und warum hat niemand etwas gemacht? Ja, also da sind wir auch wieder bei diesem Widerstand hier im Salzkammergut. Ja, also und in unserer Gegenwart fragt man sich das jetzt ja auch, ja. Also was passiert, in welche Richtung gehen wir und warum macht niemand etwas? Und ich finde, dass dass eigentlich beide Denkmäler da diese Fragen also direkt oder indirekt aufwerfen, dass man eben was machen kann und wie man damit umgeht. Ja.
Also durchaus aktuelle Bezüge und aktuelle Bedeutungen, die hier auch transferiert werden. In Ebensee auch ein Ort, der sich sehr intensiv auch mit der eigenen Geschichte befasst hat. Die Aufarbeitung hat auch gerade durch das Zeitgeschichtemuseum Ebensee dort natürlich einen besonderen Stellenwert. Sie haben es auch schon gesagt, das ist etwas, was wahrscheinlich auch sehr bedeutsam ist für das Weiterleben der Menschen vor Ort. Jetzt haben Sie ganz am Anfang auch angesprochen, wie die Reaktionen auf das Objekt in Hallein waren. Wie glauben Sie denn, hat sich die Akzeptanz auch der Erinnerungskultur im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte verändert, wenn man denkt auch an die Aufregung des Rydlicka-Denkmals in Wien damals? Da hat sich doch einiges verändert, oder?
Ja, ich glaube schon, also dass die Akzeptanz sich vergrößert hat und ich glaube auch, dass so bestimmte Projekte wie zum Beispiel dieses politische Landschaft auch einen Beitrag geleistet haben auf dem Weg dahin. Wir haben ja damals, also 2015, also jetzt haben wir 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus und vor 10 Jahren waren es eben 70 Jahre und da haben wir eben in Aussee dieses Projekt gemacht und das fing ja dann auch schon ein paar Jahre vorher an, die Vorbereitungen dafür. Und da hatten wir erstmal auch Bedenken und haben uns gefragt, ja, die in Altaussee, finden die das überhaupt gut, dass wir da jetzt da kommen von außen? Ja, also keiner von uns war ja aus See gebürtig. Und da diese Sachen, will man da dran rühren oder so, weil es sind ja so interessante Ereignisse, die dort stattgefunden haben, wie unter einem Brennglas, also wenn man sich diese Geschichte vor Augen führt, ja, also zuerst die Sommerfrische der österreichischen Intelligenzia und Kunstwelt, die Wiener, die da eingefallen sind, die Jüdischen immer zur Sommerfrische und dann die hochrangigen Nazis, die besonders dann zu Kriegsende sich dann dort auch sehr wohl gefühlt haben, das war ja dann die sogenannte Alpenfestung. Und dann natürlich die Leute, die da Widerstand geleistet haben. Also da haben sich ja James Bond-artige Ereignisse abgespielt und die junge Generation weiß davon nichts. Also das war irgendwie so interessant für uns, ja. Und wir wussten nicht, ob das überhaupt gewünscht wird, ob die Leute vor Ort das überhaupt auch interessant finden würden. Aber eigentlich haben wir da offene Türen eingerannt. Also der Bürgermeister dort, der leider dann verunglückt ist, der war sehr hilfsbereit und offen und hat gesagt, ja, das ist wichtig. Und der neue Bürgermeister genauso. Und die sind beide von der ÖVP, kann ich ja sagen. Also, aber es gab ja auch christlich-soziale Menschen, die jetzt nicht für den Nationalsozialismus waren, nicht nur Kommunisten oder Sozialisten, das muss man ja auch mal sagen. Und das gab es auch im Mauseerland. Und ja, also das war sehr interessant und also der Spengler von Altaussee, der geht bis heute zu meiner Skulptur beim Igel, also das war dieses Versteck von dem benannten Sepp Blieseis, gegründete Widerstandsgruppe Willifried, die haben sich da 2 Jahre da oben auf diesem Igel verschanzt, also das ist überhalb der Blaalm im Toten Gebirge und und es hat sogar dazu geführt, dass dann, also das war ja nicht auf Dauer angelegt, dieses Projekt, sondern nur auf 2 Jahre, weil auch im Gebirge darf man ja nur, da darf man, also das ist ja ein FFH-Gebiet, also Flora, Fauna, Habitat, da darf man nichts Dauerhaftes einbringen. Es wurde dann eben gewünscht, also weil dieses Projekt war eben im Gebirge, im Dorf oder in der Ebene und auch dann noch im Museum Joanneum in Graz, also wir wollten auch was mitnehmen. Und nach außen tragen und mein Igel, den ich dann gemacht habe, mein Hedgehog, der dann eben in der Stadt oder in Altaussee war, den haben sie sich dann gewünscht, dass der dann auch in Bronze verstetigt wird und also jetzt ist da noch eine Baustelle, aber in wenigen Monaten wird der Igel dort wieder aufgebaut oder diese Skulptur und man kann sie sehen. Und wir, das Institut für Kunst im öffentlichen Raum, bietet auch am 28. Juni dieses Jahres nochmal eine Wanderung an, eine geführte Wanderung zu diesem ehemaligen Versteck und zu diesem Igel. Und wer mitmachen will, wer mitgehen will, ist natürlich auch herzlich eingeladen.
Eva Grubinger, Ihre Kunstwerke, auch der Igel und das Denkmal für Resi Besendorf in Bad Ischl und das Denkmal an die Opfer, an die Ebenseer Opfer in Ebensee, sind ja doch alles Objekte, die sich die auch leicht zugänglich sind, auch für Menschen, die nicht jetzt ständig in Kunstausstellungen gehen. Wie wichtig ist Ihnen diese Art der Rezipierbarkeit auch im öffentlichen Raum, gerade im ländlichen Raum auch?
Also mir ist es grundsätzlich natürlich wichtig, diese Beziehung oder dieser Dialog oder diese mit meinem Kunstwerk, ja, also es ist jetzt, es gibt natürlich Künstler, denen das total egal ist, aber mir ist das eigentlich wichtig. Deswegen versuche ich zumindest, dass alle meine Arbeiten, auch meine Arbeiten, die ich in Museen oder in Galerien zeige, vielleicht verschiedene Zugangs- oder verschiedene Ebenen haben. Also einfach eine niederschwelligere, und das ist wahrscheinlich im öffentlichen Raum sehr wichtig, weil das soll ja auch irgendwie identitätsstiftend sein oder dass man sich dazu verhält. Also es hat aber dann trotzdem immer noch weitere Ebenen. Also das ist ja so ein Missverständnis, glaube ich, oder wenn man so an Kunst denkt, viele Leute glauben, dass man keine Vorbildung braucht dafür. Also es ist zwar bei, wenn es um Biologie oder Physik beispielsweise geht oder Mathematik, eine Formel, da ist jedem klar, dass man Vorwissen braucht, um die Formel lesen zu können oder so. Aber bei Kunst denkt man, das muss man sofort verstehen können. Und ich glaube, dass das halt ein grundsätzliches Missverständnis ist. Man versteht es nicht sofort. Das ist genauso wie die Natur, versteht man auch nicht einfach so. Also man kann durch die Natur gehen wie ein Idiot. Man sieht halt, da ist es grün oder das Grün zieht an einem vorbei, während man mit dem Auto vorbeifährt. Aber gesehen hat man nichts. Und genauso ist es mit der Kunst auch. Wenn man nur wenig bis nie ins Museum geht, dann kann man nicht erwarten, dass man sofort alles versteht. Das ist dann nicht die Schuld der Kunst, sondern also desto mehr man weiß, desto mehr sieht man. So ist es eigentlich bei allen Dingen, auch bei der Kunst. Also, aber ich bemühe mich trotzdem, dass man also sofort also Assoziationen hat, wenn man gewillt ist, wenn man interessiert ist, dass man dass ein Denkprozess vielleicht oder Assoziationen aufkommen. Das muss jetzt nicht unbedingt meine Assoziation sein oder das, was ich mir denke. Aber und oft kommen ja auch interessante Reaktionen, auf die ich selber gar nicht gekommen wäre, aber die auch total natürlich legitim sind. Also und für mich dann auch wieder interessant. Also leider kriegt man ja dann wenig Feedback, was die Leute sich wirklich denken. Aber ich versuche das auf jeden Fall immer sozusagen eine einfache Eintritt zu ermöglichen. So ist es ja auch beim Igel. Also das ist ja auch eine stachelige Form, die so ein bisschen an einen Tannenzapfen erinnert, aber vielleicht auch an ein technisches Gerät. So, es könnte auch ein landwirtschaftliches Gerät oder ein Teil von einer Waffe oder sowas sein. Ja, also diese Zack, so sehr zackig. Und aber es ist abstrakt. Es ist jetzt kein Gegenstand, den man so zuordnen könnte. Aber tatsächlich geht dieser, also auch wieder auf Recherche zurück. Ich habe eben, wollte eine Arbeit machen, die eben auf dem, also die sich auf diese Widerstandsgruppe da auf dem Igel bezieht und habe dann eben recherchiert. Also wenn man auf diesem Platz ist, dann sieht man auf den Sandling hinüber. Das ist ein Berg und in dem Berg sind eben Salzminen, schon seit tausenden Jahren wird das Salz abgebaut und dort haben die Nazis aber auch einen Raum eingerichtet, wo Beutekunst gelagert worden ist, aus ganz Europa, aber auch von den österreichischen Museen, aber da war zum Beispiel der Genter Altar dort gelagert oder von Vermeer Bilder und allen möglichen anderen berühmten Künstlern. Und da sieht man genau, also da gibt es eine Blickachse da hinüber. Und ich habe dann eben recherchiert, was war denn da überhaupt alles? Ja, und da bin ich eben auch auf die Sammlung von Oscar Bondi gestoßen. Das war ein Zuckerbaron aus der K&K-Zeit. Und der hat auch eine Kunstsammlung gehabt, die wurde da auch arisiert dann, ja, eben, und dort eingelagert. Und da war auch eine Karteikarte, da war eben so ein Holzobjekt drauf und die Nazis wussten nicht, was es ist. Sie haben es brav verzeichnet auf der Karteikarte, aber wussten selber nicht, was es ist. Holzobjekt in Form eines Igels, Objekt zum Schaufechten, Fragezeichen stand da drauf. Aber es war nur klein, 20, 25 Zentimeter. Und das habe ich dann eben sozusagen genommen. Also dieses Objekt ist auch verschollen bis heute, aber das war eigentlich sozusagen meine Inspiration, die Vorlage. Ich habe das dann ein bisschen abgewandelt, aber mehr oder weniger vergrößert. Und zuerst hatte ich im Sinn, da kann man sich dann vielleicht draufsetzen. Also es ist nur ein ganz kleines Objekt, es ist nur 45 Zentimeter hoch. Eben eigentlich so gut, dass man sich gut draufsetzen kann, aber dann habe ich gesehen, nein, also es ist schwarz und als es dann auf dem Platz war, war es eigentlich wie aus Odyssee 2001 im Weltraum oder so ein Objekt, wie so ein magisches, rituelles Objekt und da sind ja drumherum lauter Steine und da kann man sich auf die Steine setzen und dieses Ding ist dann so im Zentrum. Und also das schaut dann jetzt hinüber zu dem Sandling, wo das Original, das jetzt verschollen ist, früher mal eingelagert war. Und das zweite Objekt ist jetzt eben im Kurpark auch von Aldaussee. Und wie gesagt, kommt jetzt erst wieder, wird wieder aufgebaut. Und das war eben auch eine Verbindung, weil eben diese, also da, wo jetzt das Gemeindehaus und der Buchladen und das alles drinnen ist, das war früher die sogenannte Auspitzvilla und das war wiederum ein weitschichtiger Verwandter von dem Bondi, ja. Und also und natürlich auch die Leute der Sepp Blieseis und seine Mitstreiter, also das ist jetzt auch ein bisschen umstritten und nicht hundertprozentig belegt, aber die waren auch an der Befreiung dieser Kunstwerke, also die ja von dem, der hieß Eigruber, das war eben da der Ober, von Oberdonau, so hieß es damals hier, der Gauleiter oder wie man das genannt hat, der wollte ja diese ganzen Kunstwerke in die Luft sprengen, also quasi, das wurde ja vereitelt von den Minenarbeitern und auch unter der Mithilfe von diesen Widerstandskämpfern, wie man sie nennen will, der Gruppe Willifred, also es gibt überall Verbindungen, aber ich denke, dass auch wenn man die ganze Geschichte nicht kennt, diese Form der Skulptur auch etwas aussagt über dieses Widerborstige, der Igel, das ist, heißt der Igel, auch dieses Versteck hieß Igel, weil man wollte sich einigeln und man wollte sich wehren, man wollte wehrhaft sein, aber nur wenn es nötig ist. Ja? Also die haben ja auch keine Sabotageakte verübt oder so an der Bevölkerung, sondern sie wollten eigentlich die Leute für sich gewinnen. Ja, und also ich glaube, dass man eben, wenn man diese Form sieht, erfährt man nicht die ganze Geschichte, aber sie lädt ein und sie gibt einem Hinweis, also sie lädt ein, über diese Dinge nachzudenken. Und das ist, glaube ich, das, was man, mehr kann man von der Kunst nicht verlangen.
Es gibt also jetzt mehrere Möglichkeiten im Salzkammergut, Objekte von Eva Grubinger zu sehen in Aussee, aber eben jetzt auch dann in Bad Ischl und in Ebensee. Eva Grubinger, vielen herzlichen Dank fürs Kommen und alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit. Und ja.
Vielleicht eine Sache möchte ich noch sagen. Ich möchte mich auch gerne bei den Handwerkern bedanken, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich habe hier aus dem Ausseerland zum Beispiel den Gunter Brucker, der Steinmetz und auch eine andere Firma aus Oberösterreich, die das Fahrrad gebaut hat, die Firma Pöttinger. Mhm. Nochmal vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
Danke.
Jörg Stöger im Gespräch mit der Salzburger Künstlerin Eva Grubinger im Rahmen der Denkmaleinweihung Ende April. Im Widerhall kommende Woche gibt es einen Rückblick auf die Befreiungsfeier in Ebensee. FRS-Sendungsgestalter Oliver Valenta war vor Ort und hat unter anderem Robert Schindl zum Gespräch getroffen. Das war der Widerhall, wie immer zum Nachhören und Herunterladen auf freiesradio.at. Im Namen des gesamten FRS-Teams verabschiedet sich Bastian Mateka.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 Uhr und Donnerstag um 17 Uhr.